Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen. Deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich kann mich gut an den Abend erinnern, wo ich Bibelstunde in Holokuse hatte. Und ich saß da, waren ungefähr noch 5-10 Minuten, und dann sprach mich der Günder, so er saß hinter mir, an und sagte: Weißt du, dass der Rüdi gestorben ist? Rüdiger Nö, ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt ihn noch? Doch viele von euch. Ich habe das eigentlich gar nicht zuerst glauben können, was mir der Günther damals sozusagen gesagt hat. Ich war wie vom Donner erschlagen. Rüdiger war mir nicht nur ein lieber Bruder, sondern auch ein Ratgeber und eine echte Hilfe, gerade in den ersten Jahren meines Dienstes hier im Gemeinschaftsverband. Und es war echt ein Schock, dass nicht nur er, sondern auch seine Missionarskollegin und auch eine Praktikantin dann einfach auf diese tragische Weise ums Leben gekommen ist. Einfach nur schrecklich. Ich habe bis heute noch keine Worte dafür. Und ein Mann aus dem Schatt sagte damals, er war wirklich ein Mann Gottes. Und es war so in der Zeit, wo er da am Wirken war, wo man langsam merkte, er kann die Sprache, die Kultur, er war richtig drin, wo langsam anfing, hatte die ersten Kontakte, wo man den Eindruck hatte, jetzt kann es losgehen. Und dann nimmt Gott diesen, auch begnadigten, treuen Zeugen und killt, ich sage jetzt mal ganz salopp, ein ganzes Missionsteam. Und da fragt man sich, warum? Was soll das, Gott? Und selbst wenn man fragt, ja wozu, jetzt nicht nur warum, sondern ja, was ist dein Plan dahinter? Dann fragt man sich ja trotzdem, ja, was hast du damit vor? Ich erkenne da nichts. Was ist das Beste, wenn man Gottes Wort auch ernst nimmt, diesen bekannten Vers, den man in guten, sonnigen Tagen leicht zitiert, aus Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, aber dann angesichts so einem Ereignis, was kann da das Beste sein, das Gute? Rüdiger war ein begnadeter Mann Gottes. Stephanus war es auch. Er war begabt, so heißt es in Kapitel 7, dass er begabt und geisterfüllt war. Beziehungsweise in Kapitel 6, er war einer von diesen sogenannten Almosenpfleger, darüber haben wir uns am Mittwoch ausgetauscht, die Gott berufen hat, um die Gemeindeleitung, auch die Ältesten zu entlasten und trotzdem die Bedürfnisse gerade derjenigen, die es am nötigsten brauchten, nämlich der Witwen, sich dieser Bedürfnisse anzunehmen. Er war einer von diesen sogenannten Almosenpflegern, er war also begabt, er war geisterfüllt, und wenn man dann Kapitel 7 liest, welche Rede er hält, merkte man, dass er dann nicht nur in der Armenspeisung tätig war, also jetzt nicht nur praktisch geholfen hat, sondern jemand war, der auch Gottes Wort weitergab, und wie vollmächtig er war. Und dann lesen wir, sehr erschüttert in Kapitel 7, Vers 54, nach dieser wirklich sehr deutlichen und klaren und sehr vollmächtigen Predigt, Vers 54, Kapitel 7, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war, merkt ihr, genau das, was auch schon in Kapitel 6 als Voraussetzung für diese Almosenpfleger dann auch gefordert wurde, das traf auf ihn zu. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung ein. Wie schrecklich. Jemand ist begabt, geisterfüllt, hat einen wichtigen Dienst in der Gemeinde übernommen, ist engelsgleich, die Herrlichkeit Gottes kam auf sein Gesicht und dann das. Solche Leute braucht doch das Land, braucht Jerusalem, brauchen die Menschen, die Jesus nicht kennen. Genauso wie sie Rüdi auch gebraucht hatten im Tschad. Missionare, denen Muslime auf dem Herzen waren, die das Evangelium diesen Unerreichten weitergaben. Und jetzt? Wie bei Rüdi, zumindest ging es mir so damals, steht auch hier die Frage im Raum, was für einen Sinn hat das? Was für einen Sinn hat auch das, was wir direkt im Anschluss an das Vorgelesene lesen? Denn es heißt direkt im Anschluss, dass nicht nur Saulus dahin einwilligte, sondern an jenem Tag entstand auch eine große Verfolgung gegen die Gemeinde Jerusalem. Alle wurden in Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Es kommt auch noch das hinzu. Was für ein Unglück, was für eine Katastrophe. Gerade hat sich die Gemeinde ein bisschen berappelt, ist gesegnet worden, man hatte auch die internen Probleme gelöst mit Gottes Hilfe. Und jetzt kommt das. Könnte man jetzt meinen, da hat sich der Teufel richtig sozusagen ausgebreitet und er lacht sich ins Fäustchen, sage ich jetzt mal salopp. Die Gemeinde Jesu ist in Satans Hand und Satan hat scheinbar gewonnen, oder? Wer hat das Sagen? Einer hat mal gesagt, dass Satan letztlich immer an der Leine Gottes ist, dass er der Hund Gottes ist und er scheinbar das tut, was in seinem Interesse ist, um Menschen kaputt zu machen, Menschen von Gott wegzuführen und die, die zu Jesus gehören, letztlich auch niederzumachen. Aber wenn wir Gottes Wort sehen, zum Beispiel in der Offenbarung, das erste und fünfte Siegel, die Siegel, die wer auftut, nicht der Satan, lässt den Antichristen scheinbar los, sondern das erste Siegel, der Mann auf dem weißen Pferd, der von Sieg zu Sieg führt, ist nicht Jesus. Er sieht Jesus ähnlich, aber es ist der Antichrist. Aber wer öffnet dieses Siegel? Wer öffnet auch das fünfte Siegel, das die Verfolgung der Gemeinde ist? Unter wem steht das unter der Kontrolle? Es ist nicht Satan, scheinbar auf den ersten Blick, sondern es ist Jesus. Gott, Jesus hat alles unter der Kontrolle. Scheinbar hat, klar, Satan, wie hier und damals bei Rüdi, auf ganzer Linie gesiegt. Aber letztlich bewirkt, und das ist das Tolle und das Große, letztlich bewirkt sein Angriff, Satans Angriff, das Gegenteil von dem, was er eigentlich bezweckt. Er möchte die Gemeinde Jesu zerstören, entmutigen, fertig machen und er bewirkt genau das Gegenteil. Das ist das Interessante. Was machen nämlich die Zerstreuten? Die baden sich nicht in Selbstmitleid, die ziehen sich nicht zurück und sagen, jetzt wollen wir mal ganz locker machen. Nein, was machen sie? Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Ich lese auch die anderen Verse nochmal, auch den Vers 2. Die gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn. Saulus aber verwüste die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündeten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmenge achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen unreinen Geistern fuhren sie aus mit lauter Stimme, schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Es war große Freude in jener Stadt. Das ist das Thema letztlich heute Morgen im Gottesdienst. Wir denken, Gott handelt eigentlich nur auf Höhenwegen. Wenn es uns gut geht, wenn alle Leute zum Glauben kommen, wenn nichts sozusagen stört. Aber wir haben ja schon gesehen, bei dem Vers, den der Dirk bekommen hat als Geburtstagsvers, dass Gottes Art, wie er handelt und wie er wirkt, häufig anders ist wie unsere Art zu handeln. Wir denken, das Starke gewinnt, und wenn alle stark und kräftig sind und alle können und kein Druck da ist und die Umstände ideal sind, dann kann Gott am meisten wirken. Aber die ganze Bibel lehrt uns vom Anfang bis zum Ende, dass Gott es vorhatte, dass gerade in Schwachheit er mächtig wird. Das Kreuz ist das Symbol dafür. Also eigentlich, wenn wir ein Kreuz sehen, dann wissen und erkennen wir, wie Gott in dieser Welt und dieser Heilsgeschichte handelt. Eben nicht durch Stärke, sondern durch Schwachheit. Nicht durch vermeintliche Weisheit und menschliche Vollmacht, sondern durch scheinbare Torheit. Aber was in Gottes Augen Weisheit ist und Stärke. Deswegen, das Thema von heute, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade, indem er die Leute ausstreut, und die tun das ja nicht zwei, dass er ausstreut das Evangelium durch Zerstreuung. Das, was eigentlich negativ und zerstörerisch scheinbar ist, wirkt sich positiv aus, denn das Evangelium kommt dahin, wohin es kommen sollte. Es sollte eben nicht in Jerusalem bleiben, sondern sollte hinausgehen, bis in die ganze Welt. Und wenn Leute offensichtlich, weil sie es bei sich viel toller finden, neben diesem Auftrag nicht gehorsam sind, dann benutzt Gott eben auch krumme Wege, damit Gottes Leute wieder auf Spur kommen. Die verfolgten Christen haben nämlich das gemacht, was sie auch in Jerusalem gemacht haben. Nicht auf der faulen Haut gelegen oder sich die fromme Beschaulichkeit zurückgezogen haben, sondern sie haben dort, wo sie jetzt sind, wo sie zerstreut wurden, von Gott letztlich, nicht von Satan, das getan, was sie in Jerusalem auch gemacht haben, nämlich Gottes Wort weitergegeben haben. Statt zu schweigen, machten sie den Mund auf und bekannten Jesus. Es gibt ein wunderbares Zitat von Bengel. Der hat das schön auf den Punkt gebracht. Der Wind facht die Flamme noch mehr an. Das passt in mehrerlei Weise auch zu dem, was wir in der ganzen Heilsgeschichte gesehen haben. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Es passt zu unserer Geschichte. Wisst ihr, was der Freudenberger Pfarrer, der unter anderem dann auch Superintendent war, der Herr Bender, gesagt hatte, als die Erweckung in Freudenberg losging? Er hat das öffentlich von der Kanzel weitergegeben, 1822, nachdem Siebel und auch andere dann zum Glauben gekommen sind in Wuppertal unter der Predigt von zwei frommen Pfarrern, Gottfried Daniel Krummacher und Karl August Döring. Und dann mit dem Feuer des Evangeliums entfacht wurden und dann das auch weitergegeben haben, vor allem unter jungen Leuten. Es kam zu einer kleinen Erweckung und das fand der Ortspfarrer vor Ort in Freudenberg alles andere als toll. Und er verkündete öffentlich auf der Kanzel: Es ist ein Feuer ausgebrochen. Ich fordere die Ältesten meiner Gemeinde sowie alle wohlgesinnten Gemeindeglieder auf, mir zu helfen, dass es gelöscht werde. Und er tat alles, um dieses Feuer zu löschen. Was machte er? Er sagte zum Beispiel seinem Polizist vor Ort, dass er da jetzt mal für Ordnung schaffen sollte und wenn nötig die Versammlung auflösen sollte. Also man versammelte sich nämlich bei Tillmann Siebel im Haus. So. Und das, was sein Vorgesetzter, der Bürgermeister, ihm sagte, machte dann auch dieser Polizist. Er hörte zu und wollte dann eingreifen, wenn es passte. Aber die Gesänge, die Gebete, die Auslegung von Gottes Wort hatten so eine Wirkung, dass er dann am Schluss der Versammlung in das Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren« von ganzem Herzen mit einstimmte. Als das der Bürgermeister mitbekam und sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein, du solltest die Versammlung auflösen, jetzt bist du selbst einer von denen, da dachte er sich, jetzt muss ich mal selber ran. Und er setzte sich dann auch an das Fenster von Tillmann Siebels Haus und hörte zu. Doch auch ihn traf an dem Abend Gottes Wort, vor allem das Gebet von Tillmann Siebel. Und als sein Sohn sterbenskrank wurde, rief er Tillmann Siebel. Der Junge starb zwar, aber er kam zum lebendigen Glauben an Gott. Und dann gab es natürlich dieses Aufsehen in Freudenberg, dass der Bürgermeister sich zu diesen Leuten, die eigentlich öffentlich angefeindet wurden, sich zu ihnen gesellte. Ein anderes Beispiel, 1949, ich denke viele von euch wissen darum, kam es zum Umsturz in China, die Kommunisten kamen an die Macht und das Erste, was die Kommunisten machten, sie jagten die Missionare aus dem Land. Allein die China-Inland-Mission verlor fast in einem Monat 637 Missionare. Alle Missionare mussten raus. Dann wurde das Land ja abgeschottet, mehrere Jahrzehnte. In den 60er Jahren öffnete sich dann China, man konnte wieder hinfahren und man dachte jetzt, also die Christen auf der ganzen Welt dachten, jetzt ist das Christentum in China ausgerottet. Die Missionare waren ja aus dem Land und man hatte den Eindruck, dass die Christen auch abhängig waren von den chinesischen Missionaren. Als sie dann in das Land kamen, merkten sie, dass sich die Christenheit nicht reduziert hatte in diesen Jahren, sondern 30, 40-fach vergrößert hat. Und die Missionare, die aus China rausgeschmissen wurden, die haben sich ja nicht zur Ruhe gesetzt, sondern die wurden verteilt auf ganz Südostasien, auf Thailand, auf Philippinen und so weiter und konnten da im Segen wirken und Menschen kamen über China hinaus zum lebendigen Glauben. Alle dachten, was für ein schreckliches Ereignis. Jetzt geht das Christentum in Südostasien kaputt. Aber Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Und deswegen die Frage an uns, auch an dich, wie hättest du reagiert an diese Situation? Ich denke, das ist eben letztlich der Punkt. Ist es so, dass in der Bibel steht, und da merken wir an an der Erweckungsbewegung und an China, dass Gottes Wort wahr ist. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Gott hat einen Plan. Das ist natürlich nicht gut, die Verfolgung, damals und heute. Aber es kann, und das ist eben der Punkt, sich zum Besten auswirken, wenn wir an Gott dranbleiben. Wenn wir innerlich nicht bitter werden und sagen, wenn Gott nicht so mit mir umgeht, wie ich mir das vorstelle, dann kann er mir gestohlen bleiben. Sondern nur dann, wenn ich mich trotz allem mich in seinem Willen hineinnehmen lasse, dann kann Gott daraus was Gutes bewirken. Es ist wie mit der Hitze. Es gibt Dinge, die Hitze hart machen, und es gibt Dinge, die Hitze weich machen. Honig macht die Hitze warm und weich. Aber zum Beispiel Lehm macht die Hitze hart und undurchlässig. Und deswegen ist die Frage, was ist in deinem Leben? Hast du ein Herz wie Lehm oder ein Herz wie Honig? Bist du bereit, dann auch zu sagen, auch wenn ich Gottes Wege nicht verstehe in meinem Leben, aber Gott sitzt im Regiment und er ist weiser und weitblickender, als ich das bin, und deswegen vertraue ich ihm, dass er es gut macht, egal wie es kommt. Und es tröstet natürlich und ungemein, wenn wir das lesen in Gottes Wort, dass wir sehen an ganz vielen Beispielen, ich hätte jetzt noch viele andere Beispiele nennen können, und das ist die Hauptbotschaft des Buches Apostelgeschichte, dass Gott Regie führt und mit seinen Plänen immer zum Ziel kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und werdet meine Zeugen sein. Jerusalem bis ans Ende der Welt. Wo ist das Evangelium am Ende der Apostelgeschichte? Scheinbar am Ende der Welt. In Rom. Da gehört es hin. Und egal, was Menschen machen, egal, was Satan macht, egal, ob Menschen zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall auch die Christen in Jerusalem ihr schönes Plätzchen und ihre Sicherheit mochten, Gott kommt mit seinen Plänen zum Ziel und führt die Menschen dorthin, wo sie hingehören. Deswegen können wir Gott vertrauen, er hat einen Plan und setzt ihn um. Wir kommen zum zweiten, profilierte Botschaft ohne Profis. Profil bedeutet, da ist etwas nicht gerade und flüssig, sondern da ist etwas, das bedeutet Profil, etwas markant scharf, hervorstechend. Man kann es sehen. Und ein Profil hinterlässt etwas, was man erkennen kann. Und das trifft auf Stephanus zu. Seine Predigt war keine weichgespülte Predigt, die allen Leuten gefallen hat. Wie es im Timotheusbrief heißt, wo Gott uns eben dafür warnt, dass wir uns Prediger suchen, wo uns nach die Ohren jücken, die uns das sagen, was uns gefällt. Stephanus hat den Leuten nicht das gesagt, was ihnen gefallen hat, sonst hätten ihn auch nicht kalt gemacht. Er hat ihnen das gesagt, was Gott ihm aufgegeben hat. Und trotzdem war es eine Predigt, die markant war, profiliert, weil sie etwas hinterlassen hat in dem Leben der Hörer. Wenn du an die Menschen in deinem Umfeld denkst, wie begegnest du ihnen? Willst du, wenn du mit ihnen redest, dass sie dir sozusagen zustimmen, beziehungsweise dass sie sich nicht über das ärgern, was du ihnen sagst? Ist das dein Hauptinteresse, dass du nicht aneckst, keinen Ärger machst? Ich sage jetzt im Umkehrschluss nicht, dass wir ständig anecken sollen bei unseren Nachbarn und Bekannten. Darum geht es persönlich dann auch nicht. Das ist jetzt ein falscher Umkehrschluss. Aber wenn unsere Rede nur das bestätigt, was mein Gegenüber hören will, dann ist das alles andere als profiliert, was wir ihnen weitergeben. Und dann ist es auch nicht das, was Gottes Botschaft ist, die wir weitergeben sollen. Wir sind Gottes Botschaft und haben ja jetzt nicht nur das weiterzugeben, was uns gefällt oder was dem anderen gefällt, sondern das weiterzugeben, was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort und Botschaft ist immer profiliert und wenn wir die Menschen herausfordern und zum Glauben führen und möchte auch zur Sündenerkenntnis führen. Das gefällt natürlich Menschen nicht. Hat uns ja auch nicht gefallen, als Gott uns angesprochen hat. Das hat unseren Stolz, unseren Ehrgeiz gedemütigt. Mir gefällt auch nicht immer, was Menschen mir sagen oder Gottes Wort mich sagt. Aber wenn ich mich darauf eingelassen habe, Gott sei Dank, hat es immer diese heilsame Wirkung hinterlassen, die Gottes Wort eben auch hat. Deswegen ist die Frage, ist das deine Orientierung, dass deine Worte in Gnade sind? Nicht in Überheblichkeit, sondern dass du auch vermittelst, ich brauche das auch, dass Gott zu mir redet. Dann habe ich Geduld, aber auf der anderen Seite auch mit Salz gewürzt. Haben deine Worte Gewicht? Sind sie profiliert oder sind sie so fade wie eine Schlaftablette? Werden deine Zuhörer im sicheren Schlaf gewogen oder rütteln deine Worte auch in dem Herz deines Gegenübers auf? Diese Frage solltest du dir immer wieder mal stellen. Aber seid ihr nicht nur profilierte Botschaft und Botschafter, sondern profilierte Botschaft ohne Profis. Das ist ja das Interessante, dass wir vielleicht jetzt denken, jetzt in Samaria, wo die hingestreut wurden, da haben sie jetzt keinen Hirten, da sind die Apostel nicht da, die sind ja in Jerusalem geblieben. So, da kann ja eigentlich nichts bei rauskommen. Und das ist ja unser Denken häufig auch, will ich mal sagen, wenn der Pastor nicht mehr da ist oder der und der, der kann ja vielleicht evangelisieren, der kann ja was reißen, will ich mal sagen, aber der ist jetzt nicht mehr da, der ist in eine Mission gegangen oder ist vielleicht gestorben, jetzt geht alles im Bach runter. Deswegen die Frage, die hier wirkten, waren eben keine Profis, waren keine Apostel. Übrigens, die ganzen ersten Christen waren eigentlich keine Profis. Deswegen haben die Leute sich ja schon gewundert. Zum Beispiel habt ihr das noch mit im Ohr, Kapitel 3. Das sind doch Leute, die gar nicht gelehrt wurden. Die haben keine Bibelschule oder kein Theologiestudium hinter sich. Und trotzdem haben sie vollmächtig gepredigt. Und das trifft eben auf unseren, nicht nur Stephanus zu, sondern auch auf seinen Kollegen, den Almosenpfleger-Kollegen, auch Philippus, von dem wir eben gehört haben. Und dann merken wir, wie Gott seine Pläne umsetzt. Er nimmt Leute raus, damit andere, die jetzt in der zweiten Reihe sind und denken, ich kann das ja nicht, der kann das viel besser, dass die jetzt in die Verantwortung kommen und merken, es kommt ja jetzt nicht auf einzelne Menschen an, denn das Entscheidende ist ja nicht der Mensch, sondern was ist der Schlüssel, nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern in unserem ganzen Leben, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist in jedem Menschen, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Jetzt mussten die Größten ohne Apostel auskommen, ohne Anführer. Sie mussten jetzt selber ran und sie wurden gefordert. Und da steckt ein Plan hinter. Das ist kein Zufall oder ist nur Wirken des Teufels, sondern auch da sehen wir, wie förderlich Gottes Wirken ist. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Gewesen wie die Erweckungsbewegung im Minden-Ravensberg. Wer kennt sich da aus? Das Besondere an der Erweckungsbewegung im Siegerland ist, ja, du warst mal im Vorstand des EGVs, da muss man sowas ja auch wissen, wohl Werner? Genau. Der EGV ist später als die Gemeinschaften entstanden. Keine Gemeinschaft im Siegerland ist, so wie zum Beispiel, wo ich herkomme, aus Darben, diese Gemeinschaft ist durch Kolporteure aus Wuppertal entstanden. Also durch Leute, die da Schriften verteilt haben. Keine Gemeinschaft im Siegerland ist durch Profis entstanden, durch Missionare. Sondern es waren ganz einfach Leute. Bergleute, Handwerker. Gerbergeselle und später Meister. Es waren keine Profis. Also Siegerland, ihr als Gemeinschaft hier, ist das beste Beispiel für die Wahrheit dieses zweiten Punktes. Und wir sehen, ich habe es eben erzählt, die Erweckungsbewegung in China, da trifft das auf die gleichen Seite zu. Wo Gott besonders Großes getan hat, ist nicht durch Hudson Taylor. Da hat zwar Gott auch gewirkt. Das ist uns sozusagen uns vermeintlich vor Augen, dass das der Schlüssel gewesen ist. Aber interessanterweise war das nicht der Schlüssel. Sondern durch einfache Leute, die als die Missionare weg waren, dann Gottes Wort weitergegeben haben. Ich hätte noch zwei andere Punkte, aber wir haben 11 Uhr. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Abschluss, weil ich finde, das ist auch was Wunderbares und macht uns persönlich auch Mut. Und nämlich der letzte Punkt, Himmel und Herrlichkeit trotz Schrein und Stein. Wir lesen in Vers 55, auf der einen Seite sah er die Herrlichkeit Gottes Jesu zu Rechten Gottes stehen und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen. Das ist das, was wir uns, will ich mal sagen, ja wünschen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wirklich etwas von Jesus zu erleben und zu verstehen. Aber wir wünschen uns das andere meistens nicht. Herrlichkeit Gottes, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, das wünschen wir uns alle. Aber dass die Umstände, wo unser Stephanus das erfährt, nämlich die Herrlichkeit Gottes, dass er Jesus sieht, das wünscht sich eigentlich keiner, oder? Sie schrien aber mit lauter Stimme und hielten ihre Ohren zu und stützten einmütig auf ihn. Und als sie ihn aus der Stadt gestoßen hatten, steinigten sie ihn. Aber wenn ihr die Bibel lest von Anfang bis zum Ende, merken wir, dass das eine meistens ohne das andere nicht geht. Wir wünschen uns Herrlichkeit und Nähe Gottes ohne Kosten und Mühen, ohne Schmerzen, ohne Tränen. Aber Gottes Wort sagt uns, dass wir meistens die Herrlichkeit Gottes nur dann sehen, wenn wir bereit sind, auch in Bedrängnis und Schwierigkeit treu Gottes Wort und Auftrag auszuführen. Wer sich ein Leben als Christ wünscht, das bequem, das ohne Schwierigkeit und ohne Nöte ist, der wird die Herrlichkeit Gottes nie erfahren. Der wird vielleicht Richtigkeiten mitbekommen, aber die Herrlichkeit Gottes wirst du nur erfahren, wenn du aus dem Boot aussteigst, auf Gottes Befehl hin und den Menschen zum Beispiel, die vielleicht feindlich gegenüberstehen, in Jesus sagst. Indem du zum Beispiel mitarbeitest, obwohl du dich schwach fühlst. Indem du das tust, was Gottes Wort sagt, obwohl es dir schwerfällt. Obwohl du vermeintlich das, was du brauchst, Kraft, Mut und Fähigkeiten nicht besitzt. Wenn du gegen deine Gefühle, gegen deine Einträge und die Umstände das trotzdem tust, dann wirst du erfahren, dass Gott dir nahe ist. Nur wer auf dem Boot aussteigt, sich in den Sturm der Anfechtung begibt, der Schwierigkeiten, des Drucks und auch der Verfolgung, wird erleben, dass man auf dem Wasser steigt. Die 10, 11 Bootshocker die haben nie erlebt, die Herrlichkeit Gottes, wie es ist, gegen alle Naturgesetze auf dem Wasser zu gehen. Nur Petrus, der ausgestiegen ist. Wenn du erfahren willst, dass Gott dir nahe ist, dass Gott dir Vollmacht ist, Vollmacht gibt, dann solltest du bereit sein, auch wenn dir das schwerfällt, Jesus zu bezeugen. Auch wenn du weißt, dass das vielleicht deinem Nachbarn nicht gefällt, deinem Kind oder Arbeitskollegen. Du tust es trotzdem, weil es Gott von dir sagt. Und auch wenn du vielleicht denkst, ich kann das eigentlich nicht, weil mir die richtigen Worte fehlen. Ich tue es trotzdem, weil Gott mir versprochen hat, wenn wir im Zeugenstand sind, dass er uns die richtigen Worte in den Mund gibt. Wem verspricht Jesus seine Nähe? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wem verspricht er seine Kraft und seine Vollmacht? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Den Bootshockern oder denen, die auf der Couch sitzen bleiben? Nein, denen, die hingehen. Und nicht nur zu denen, die das hören wollen, sondern in alle Welt. Deswegen die Frage, ja, willst du Herrlichkeit und Himmel? Ja, dann geh raus. Sei mutig. Du wirst Leid und Druck erleben. Aber du wirst auch Herrlichkeit und Himmel erfahren. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort wahr ist, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, felsenfest. Danke, dass wir an dein Wort heute Morgen gesehen haben, Herr, dass du auf krummen Wegen gerade schreibst. Dass wir sehen können, Herr, dass auch wenn wir nicht alles verstehen und vieles in unseren Augen krumm erscheint, aber du doch einen Plan hast und wir vertrauen können, auch wenn wir diesen Plan nicht sehen, Herr, dass du zum Ziel kommst. Mit uns, mit dieser Welt, mit den Menschen, die wir lieb haben. Du willst uns dazu gebrauchen. Gib uns Mut dazu. Lass uns nicht auf die Wellen schauen, nicht auf uns, Herr Jesus, sondern auf dich, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der in uns ist, der bei uns ist, Herr, der alles in der Hand hat. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Hilf uns, Herr, zu diesen Blick zu haben, aus diesem Blick heraus mutige Schritte zu gehen. Amen.
Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen.